bevor diese Folge hier ganz offiziell losgeht, hätte ich noch eine kurze Frage an dich. Ich hätte so eine Investment-Opportunity, die dich vielleicht interessieren könnte.
Ja, was kann ich da so machen?
Es ist so, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich stamme ja eigentlich aus einem alten bayerischen Adelsgeschlecht ab.
Also, das dachte ich mir schon. Natürlich. Ich hatte das so ein bisschen im Gefühl. So die Puls, so ja, klar.
Es hat ja auch einen Grund, dass Sissy und ich beide braunhaarig sind. Ne? Einfach mal drüber nachdenken. Und jetzt aber richtig krass, einer meiner Cousins, also einer meiner Cousins, hat mir jetzt gesagt, dass er ein Vermögen von 75 Millionen Euro geerbt hat.
Ach, krass.
Aber blöderweise kommt er nicht an sein Geld ran, weil wir dem Vermögensverwalter erst eine Gebühr überweisen müssen, damit er uns das Erbe freigibt.
Oh, ich hasse sowas.
Jetzt hier zur Business Opportunity. Weil wenn du uns dabei vielleicht finanziell unterstützen könntest, dass wir den bezahlen könnten, dann wären wir dir natürlich nicht nur für immer dankbar, sondern wenn wir dann das Geld bekommen, dann würden wir dich natürlich aufs Hundertfache kompensieren.
Ach komm, das reicht, wenn du irgendwie, wenn du mir ein Glas Marmelade dann gibst. So, ich mach,
dann ist es okay, dann bist du es nicht.
Ich mach's auch, ne, irgendwie einfach irgendwie auf ein Bier einladen. Das ist ja, ne, das ist ja dein Sissi-Vermögen. Ja, was braucht ihr da so?
Eigentlich habe ich gedacht, dass du es eventuell jetzt schon erkennst, weil ich habe was persifliert. Es gibt gar nicht wirklich 75 Millionen
Scheiße.
Euro, tut mir leid. Ja, weißt du, worauf ich hinaus will?
Na klar, die ganzen Spam-E-Mails, die bei einem landen und die ich über Business Opportunities aufklären.
Genau. Und das, was wir gerade gemacht haben, das war die bayerische Version vom vielleicht berüchtigsten Scam im Internet jemals, nämlich den Mails vom nigerianischen Prinzen.
Die bayerische Prinzessin.
Genau. Und der bittet einen um Geld, um sein Vermögen frei zu bekommen. Und der nigerianische Prinz-Scam ist in der Geschichte des Internets tatsächlich was ganz Besonderes, weil er ist nicht nur einer der bekanntesten Scams, sondern er ist vielleicht sogar der älteste.
Ich habe so viele Fragen.
Ja, man könnte meinen, dass da heute eigentlich keiner mehr drauf reinfällt, außer Dennis. Aber ganz so leicht ist es nicht. Und deswegen reisen wir heute zurück zu den Anfängen des großen Internet-Spam-Scams, also Spam und Scam, und gucken uns an, wie das alles angefangen hat und ja, was eigentlich aus den ganzen nigerianischen Prinzen geworden ist.
Hi, ihr hört Browser History, den Podcast, in dem wir uns durch die Geschichte des Internets graben. Von Spam bis Scam, von Pokémon bis Skibbity Toilet. Eine absurde Story nach der anderen.
Wir finden raus, wie uns das Internet zu dem gemacht hat, was wir heute sind.
Ich bin Dennis Kogel.
Und ich bin Magdalena Pulz und heute geht's um das ganz große Geld, den französischen Adel und warum Internetkultur nicht immer ganz so innovativ ist, wie man glauben könnte. Dennis, was ist denn so der Scam-Spam, der dir gerade am häufigsten über den Weg läuft?
Oh, ich habe so viel. Ich werde ja regelmäßig angerufen für irgendwie so Scam-Geschichten und so Investment-Gedöns. Das ging dann irgendwann so weit, dass ich angefangen habe zu versuchen, die Leute zurück zu scammen und irgendwie die Leute...
Scam-Baiting heißt das, ne?
Scam-Baiting. Wirklich, hat das schon ein Begriff? Geil, dass ich dann versucht habe zu sagen, ja, sie sind hier beim Generalbundes-Superstaatsanwalt gelandet oder kann ich Sie interessieren an Bitcoin oder sowas? Ich habe nämlich ganz viel. Möchten Sie was von meinen Bitcoin abhaben? So, darauf reagieren Sie allergisch. Und ansonsten, ich habe ganz viel Potenzpillen.
Ah.
Und schlechte Messer werden mir angepriesen, mehrsprachige Übersetzer, Übersetzungstools und so, also all das. Und naja, klar, natürlich irgendwie so Sachen von wegen, dieses geheime System macht Deutsche reich, Robert Habeck möchte nicht, dass ihr davon Bescheid wisst und sowas.
Und bist du schon mal auf was davon reingefallen?
Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, ich hatte bisher entweder genug Glück oder genug Verstand, dass ich, glaube ich, noch nie auf so einen richtigen Scam oder Spam irgendwelche komischen Links reingefallen bin. Und nee, ich glaube, mir ist sowas noch nie passiert. Nee, du?
Mir auch nicht. Es gibt aber ein paar Geschichten, wo ich weiß, dass ich drauf reingefallen wäre. Also ne, wenn die Polizei sich bei ihm meldet und sagt, wir sind Interpol, ihr Passwort können Sie.
Interpol.
Und also ne, wenn ich das nicht vorher irgendwo gehört hätte, wäre ich sofort drauf reingefallen. Mhm. Mir passiert aber gerade manchmal ein bisschen was Verrücktes. Und zwar werde ich von Fake Sugar Daddies angeschrieben, die mir anbieten, ja, die mir anbieten, mich finanziell zu unterstützen zu wollen, weil ich einfach so toll bin. Ne? Und ich habe noch nie geantwortet, aber halt ein Blick in die Profile verrät mir natürlich sofort, dass es irgendwelche Bots sind. Und meine große Vermutung ist, dass wenn ich denen antworten würde, so, oh ja, klar, ich bin voll interessiert, kannst du mich bitte sponsern? Dann würden die erstmal kommen mit, ja, also ich würde ja direkt Geld schicken, aber ich komme gerade nicht in mein Konto. Könntest du mir erstmal ein paar Euro schicken, damit ich mein Konto freischalten kann? Thanks, babe. So.
Geil, ja, so jemanden möchte man als Sugar Daddy haben, der dir schöne Dinge kauft. Jemand, der einfach broke ist. Ja.
Ich meine, und dann wäre es ja eigentlich nichts anderes als eine Variation von den Mails, die in den 90ern und den frühen 2000ern Geschichte geschrieben haben, und zwar den nigerianischen Prinz-Scams. Und für alle, die sich nicht erinnern, wie die aussahen, Dennis, magst du mal ganz kurz dieses Beispiel vorlesen?
Sehr geehrte Frau Puls, ich bin ein Prinz aus Nigeria und Ihre Hilfe wäre sehr willkommen. Ich möchte mein gesamtes Vermögen aus Nigeria transferieren, da mein Konto eingefroren wurde. Wenn Sie so freundlich wären und eine kleine Summe von 3.500 US-Dollar auf mein Konto überweisen könnten, wäre ich in der Lage, mein Konto zu entsperren und mein Geld aus Nigeria zu transferieren. Als Dank für Ihre Freundlichkeit werde ich 1 Million US-Dollar auf Ihr Konto überweisen. Bitte kontaktieren Sie mich, um fortzufahren.
Ja, diese Mails, die so oder so ähnlich waren, wurden oft rumgeschickt, meistens auf Englisch, mit ganz vielen Rechtschreibfehlern am Anfang auch noch drinnen. Also da konnte man sie erkennen. Ich habe tatsächlich ein paar solcher Mails in meinem Spamfilter damals mal gehabt, in den frühen 2000ern. Hast du so eine Mail bekommen, also so richtig so von aus Nigeria sozusagen?
Ja, klar, natürlich. Ja. Immer mal wieder, ne? Also das ist doch, und dann hat man dann irgendwann diese Mails gesehen und also ich dachte mir immer so, da kann niemand drauf reinfallen. Aber es ist so Panne. So, hallo, ich schicke dir ganz viel Geld, wenn du mir Geld schickst. Und so, ach komm. Und dann irgendwie diese ganze Prinzennummer, so, das ist doch, ich dachte immer, ach komm, so, komm, so leicht.
Das kann doch nicht sein.
Das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt einfach sowas macht. Das geht doch nicht.
Ja, wir kennen das alle als den nigerianischen Prinzbetrug und der ist so groß, dass das auch ein Witz geworden ist. Also ne, wir lachen darüber und es ist auch immer so dieses, also haha, wie dumm kann man sein? Dann ist es immer so, ja, wie wenn man auf den nigerianischen Prinz nochmal reinfällt.
Es muss so hart sein, ein echter nigerianischer Prinz zu sein.
Und wirklich Geld zu wollen.
Wirklich Geld
Warum
zu wollen.
Warum gibt mir denn keiner?
Hallo, ich bin's, der Nigerianer, wirklich, ich schwöre.
Diese Art von Scam hat auch einen ganz klassischen Namen, also weil das nicht der offizielle Name. Und im Deutschen heißt diese Art von Scam Vorschussbetrug.
Ah ja, okay.
Genau, auch wenn der nigerianische Prinz der bei Weitem bekannteste ist, gibt es natürlich alle Formen und Varianten. Die reiche russische Witwe, die nicht an ihr Erbe kommt. Die einmalige Investment-Opportunity, die sich auszahlen wird sofort und so weiter und so weiter und so weiter. Und generell funktioniert der Vorschussbetrug eben immer so, dass sich jemand, den man nicht kennt, bei einem meldet und sagt, Hilfe, Hilfe, ich habe eigentlich mega viel Geld, aber ich komme gerade nicht dran. Dafür bräuchte ich einen kleinen finanziellen Vorschuss, deswegen Vorschussbetrug. Und ja, sobald ich das habe, dann teile ich natürlich sofort mein Vermögen mit dir und so weiter und so fort.
Klingt ein bisschen wie Kapitalismus an sich, weil es ist so, ich habe eine fantastische Business-Idee, du wirst ganz, ganz viel Geld zurückbekommen, aber du musst mir erstmal eine Mille geben, damit ich diese Firma aufbauen kann. Aber ich schwöre, die ganze Welt wird ein Gerät brauchen, das mit dem man aus einem Paket Saft herausdrücken kann oder so. Das gab es mal wirklich.
Oh, das ist aber wirklich eine interessante Frage, ne? Ob nicht eigentlich unser ganzes System Vorschussbetrug ist, aber
ja.
Schreibt uns Mails, Leute, wir freuen uns. Es gibt schon so was an dieser Vorschussmasche ganz speziell fies ist. Und zwar, dass es so eine Eigenheit der menschlichen Psyche ausnutzt. Und zwar ist das die Foot-in-the-Door-Technik, also der Fuß-in-der-Tür-Technik. Die habe ich mir jetzt auch nicht selbst ausgedacht, sondern das ist ein Begriff, den zwei Wissenschaftler in 1966 an der Stanford University geprägt haben. Einen Link zur Studie von damals findet ihr in den Shownotes. Und da haben sie eben herausgefunden, dass wenn eine Person einer kleinen Anfrage erstmal zugestimmt hat, dann ist es auch wahrscheinlich, dass sie der nächsten Anfrage zustimmen wird. Also mit anderen Worten, wenn jemand dem nigerianischen Prinz erstmal die erste Summe Geld überwiesen hat, dann ist es wahrscheinlich, dass die Person sich überreden lassen wird, dem nigerianischen Prinz noch mehr Geld zuzuschicken.
Ich finde, das ergibt Sinn, weil dann ist man ja so, dann hat man ja schon irgendwie investiert.
Genau.
Und dann, wenn man dann irgendwann aufhört, dann ist ja das Geld wirklich weg und dann, man möchte ja irgendwie sehen, wie es weitergeht.
Genau, das ist das eine, man hat investiert und ist deswegen investiert und es ist schwierig halt anzuerkennen, dass man einen Verlust gemacht hat, also dass man verarscht worden ist. Und das ist vor allem auch für die eigene Psyche schwierig, das anzuerkennen, weil man sich selbst in eine Verliererposition sozusagen bringen muss. Also deswegen sind die meisten so, aber ich bin doch der gnädige Geldgeber, ich bin doch die hilfeleistende Person. Und von da aus sein Selbstbild so zu verändern, dass man sich selbst als, okay, ich wurde krass verarscht und ich bin total naiv umswitcht, das ist gar nicht so leicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich eben, dass man immer weiter investiert. Und diese Foot-in-the-Door-Technik haben sich viele Betrüger eben mit dem nigerianischen Prinz-Scam zunutze gemacht. Wenn man erstmal jemanden an der Angel hat, dann haben sie die Person oft finanziell ausgequetscht. Also es ist nicht bei diesen $3,500 dann geblieben, sondern es sind immer weitere Beträge gekommen. Es gab immer noch mehr Sachen, die dann doch irgendwie dazwischen standen, dass der Prinz einem sein Geld gegeben hat. Und diese Scams, die klingen jetzt erstmal immer so ein bisschen lustig, aber natürlich bei genauerem Hinsehen. Also es sind halt Betrügereien, die mehr machen als finanzielle Unannehmlichkeiten. Also dadurch sind Leben zerstört worden.
Mhm.
Also ganz abgesehen eben davon, dass sich die Leute wahnsinnig schämen, wenn sie auf Betrügereien fallen. Deswegen gibt es auch ganz wenig Geschichten im Internet, wo jemand so sagt, so ich bin auf den nigerianischen Prinzen reingefallen, obwohl man faktisch weiß, dass wirklich viele Leute darauf reingefallen sind. Hat die Sache halt auch einfach handfeste Wirkungen. Ne? Sie führen zu Bankrott. Ja, und es hat auch Fälle gegeben, wo es bis zum Selbstmord geführt hat.
Wow.
Wir haben darüber gesprochen, wie so ein nigerianischer Prinz-Scam aussieht und warum der so verflucht erfolgreich ist. Aber ich lass noch mal ganz kurz Tacheles reden.
Mhm.
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es einer der ältesten Scams ist. Dennis, was denkst du, seit wann gibt's den?
Also, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so Mitte der 90er oder sowas. Weil das funktioniert, das ist doch so ein E-Mail-Scam und dann irgendwie, wann kommen Leute irgendwie zu den E-Mails, irgendwie Mitte der 90er, irgendwie so? Du lachst?
Ich lache, weil man kann es noch viel, viel weiter zurückverfolgen. Und zwar kann man diesen Vorschussbetrug historisch bis ins späte 18. Jahrhundert nachweisen.
Nein!
Doch, boom! Dingsen, bingsen.
Wow.
Und damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, nehme ich dich jetzt mit auf eine kleine Zeitreise, Dennis. Wir reisen nach Frankreich, so ins Jahr 1791. Die Französische Revolution ist gerade noch am wüten, aber das geht dich nichts an, Dennis, weil du sitzt in einer ländlichen französischen Provinz, in deinem Chateau.
Ah.
Du bist vielleicht nicht adelig und deswegen sicher vor den Revolutionären, aber du bist trotzdem super wohlhabend, ne? Du hast mehrere Pferde im Stall und Landbesitz und vielleicht sogar den einen oder anderen Bediensteten. Und eines sonnigen Vormittags bringt dir dein Butler Charles auf einem silbernen Tablett einen Brief mit dem folgenden Inhalt. Sehr geehrter Monsieur Kugel, verfolgt von den Revolutionären, unternahm mein Herr, in dessen Diensten ich als Kammerdiener stand, die Flucht, um den Zorn seiner Feinde zu entgehen. Wir waren gezwungen, unser Fahrzeug, unsere Koffer, schließlich unser gesamtes Gepäck aufzugeben. Es gelang uns jedoch, eine kleine Truhe mit den Juwelen der Madame und 30.000 Francs in Gold zu retten.
Ich hab Mitleid.
Direkt Gänsehaut. Die beiden vergraben den Schatz dann, um ihn später zu holen. Aber oh je, es kommt etwas dazwischen. Der adlige Herr wird doch noch festgenommen und später sogar im Namen der Revolution umgebracht. Der Briefschreiber, der brave Vasall, konnte erst mit der Schatzkarte entkommen, aber ist dann doch noch in Gefangenschaft gekommen. Blöd jetzt.
Mhm.
Aber das Gute ist, er und sein Herr haben im Vorhinein besprochen, wer jetzt statt ihnen den Schatz bekommen soll, ne? Und welch Zufall.
Ich.
Die Wahl ist auf dich gefallen.
Na klar.
Die schmeicheln dir dann auch, ne? Die schreiben, ich habe nicht die Ehre, sie persönlich zu kennen, aber ihr Ruf für Ehrlichkeit und Güte in ihrer Stadt ist mir eine sichere Garantie, dass sie bereit sein werden, die Mission zu übernehmen, mit der ich sie beauftragen möchte und dass sie das Vertrauen eines armen Gefangenen rechtfertigen, der nur auf Gott und auf sie hofft.
Ach.
Also kurz und knapp, du kannst die Schatzkarte haben.
Aha.
Das Einzige, was der brave Vasall im Gegenzug fordert, ist eine kleine Summe, nur um seine unglückliche Lage im Gefängnis zu lindern. Genau, und dann Galligrü, Brief zu Ende. So.
Geil.
Ja.
Ich sehe es vor mir, ja, und ich hab direkt Bock, weil ich hab Geld, ja, ich kann da mal die Würfel würfeln und bin so, ja, vielleicht stimmt das. Und ich stimme dem ja auch zu. So, der sagt ja, ich bin bekannt, bin ich ja.
Bekannt dafür, ja, dass du ein guter Typ bist.
Und ich bin dabei. Ja, ich finde, das klingt
schön.
Das klingt total sinnvoll, ja.
Ist es auch. Und das ist tatsächlich ein Auszug aus einem echten Brief gewesen. Geil. Von 1791, der tatsächlich so geschrieben worden ist. Und ich finde zum einen auch einfach die Ähnlichkeit krass. Also es ist einfach 1a Vorschussbetrug. Man kann eigentlich den nigerianischen Prinzen da auch direkt raushören, ne? Das ist diese unglückliche Lage. Ich habe eigentlich Geld, wir haben es vergraben und so weiter und so fort. Und solche Briefe hat es damals im 18. Jahrhundert ganz viele gegeben. Der französische Autor und Kriminologe Eugène François Vidocq hat die gesammelt und dann auch schon im 19. Jahrhundert als Buch veröffentlicht.
Ah, wie cool.
Genau. Und die Briefe haben tatsächlich alles Häftlinge geschrieben, nur dass sie eben keine echten Schatzkarten oder sowas hatten, sondern ja einfach mal so probiert haben. Und die Briefe werden heute die Jerusalem-Briefe genannt, einfach weil vermutet wird, dass viele davon aus einem Pariser Gefängnis stammen, das eben teilweise in der Rue de Jerusalem ist. Und das ist heute übrigens der Justizpalast in Paris. Fun Fact. Und der Kriminologe Vidocq hat sogar geschrieben, wie erfolgreich diese Jerusalem-Briefe so gewesen sein sollen. Magst du schätzen, Dennis?
Ich würde sagen, so ein Viertel der Leute haben Ja gesagt.
Nicht schlecht. Also es ist ein bisschen weniger. Für alle 100 Briefe sollen sie 20 Antworten bekommen haben.
Nicht schlecht.
Also finde ich schon ganz gut. Und daran können wir erkennen, also dieser Vorschussbetrug ist schon richtig, richtig alt. Wissenschaftler sagen auch, dass er sogar noch viel älter sein könnte, aber das ist halt die älteste Quelle, die wir haben. Ganz bekannt sind auch noch im Anfang des 20. Jahrhunderts ist das Ganze aus spanischen Gefängnissen nochmal passiert. Das ist der spanische Gefängnisbetrug. Ist eigentlich das Gleiche in grün. Aber genau. It's a thing.
So gut.
Wenn es ums Internet geht, dann ist das Ganze ja nicht als Jerusalem-Mails bekannt oder so oder auch nicht als Vorschussbetrug bekannt, sondern es ist der Nigerian Prince Scam. So wird das halt genannt heute. Dennis, du fragst dich bestimmt, ob es da nicht nochmal eine extra kleine Geschichte dahinter gibt.
Ja, ich will die ganze Zeit wissen, also welcher Mensch hat zum ersten Mal sich hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt auf den nigerianischen Prinzen. Warum überhaupt Nigeria? So, warum?
So, ja.
Warum alles?
Ja, genau. Warum eigentlich Nigeria? Dazu muss ich vorneweg sagen, bisher war es ja so ganz lustig und wir lachen ja auch über den nigerianischen Prinzen, aber die Geschichte selbst ist gar nicht so lustig jetzt zum Thema nigerianischer Prinz, sondern es ist eine total politische Geschichte natürlich und tatsächlich, sie hat viel mit Nigeria zu tun. Was ich dir nicht liefern kann, ist den ersten Menschen, der diese Mail geschrieben hat, weil die am Anfang gar nicht als Mails unterwegs waren in Nigeria, sondern als Briefe und Faxe.
Aha.
Es ist nämlich tatsächlich so, dass es nicht nur nigerianischer Prinz-Scam heißt, weil eben es oft um den nigerianischen Prinzen geht, sondern weil die Mails auch tatsächlich wirklich oft aus Nigeria kommen. Diese Art von Mails wird sogar der 419, also der 419-Scam genannt. Und zwar mit dem Hintergrund, dass in Nigeria der Artikel im Gesetzbuch der Internet-Scams verbietet, der Artikel 419 ist. Die Frage ist immer noch, warum ausgerechnet Nigeria?
Mhm.
Wir haben ja schon gesagt, dass es auch schon vor Mails da ein Thema war. Und dazu muss man sagen, Nigeria ist sozusagen so der zentrale Punkt. Das ist in ganz Westafrika recht verbreitet. Aber Nigeria ist das bevölkerungsstärkste Land da. Und es hat auch Gründe gegeben, dass es ausgerechnet in Nigeria so groß geworden ist. Und das war die sozioökonomische Situation von dem Land. Und zwar in den 70ern hat es in Nigeria einen ganz großen Aufschwung gegeben, weil man da große Ölvorkommnisse gefunden hat. Und in den 80ern ist der Ölpreis dann aber so gefallen, dass es eine riesige Inflation von rund 40% gegeben hat.
Ach du Scheiße.
Da mussten dann eben die Leute vor Ort kreativ werden, weil halt Geld so seinen Wert verloren hat. Und was kann man machen, was einem Geld bringt? Am besten in der internationalen Währung, weil die eben nicht so verfällt. Ja, Scams sind halt so praktisch.
Ja, klar. Sie sind skalierbar. Ne? Du kannst einfach ganz, ganz viele Briefe, Faxe, Mails, was auch immer losschicken und irgendwas kommt schon zurück und dann kriegt man vielleicht Geld so.
Genau.
Okay, ja, ergibt Sinn.
Und die Betrüger sollen einem Faxe und Briefe an Geschäftsleute in Großbritannien und den USA geschickt haben. Zum Beispiel dann auch mit gefälschten Insignien von Finanzinstituten. Und einer der allerersten Scams soll da übrigens weniger mit Prinzen zu tun gehabt haben, sondern tatsächlich mit Öl, was auch Sinn macht eben.
Mhm.
Und die Süddeutsche Zeitung hat diesen ersten Scam mal so beschrieben, da soll eine Rohölladung eines Frachtschiffs festgesetzt gewesen sein und die könne man jetzt zu Spottpreisen erwerben, wenn eben im Gegenzug ein Vorschuss gezahlt werde. Aber es gab halt natürlich kein Öl. So.
Das finde ich einen klugen, fiesen Gedanken, ne? Weil dann hat man vielleicht irgendwie gehört, aha, ne, ähnlich wie bei der Französischen Revolution, ne, da rollen ja irgendwie Köpfe oder hier, da gibt es Inflation, da gibt es Probleme mit Öl und da irgendwie da das Schiff mit dem Rohöl und so. Das
passt irgendwie zusammen,
ja.
Ne? Ja. Und dann, wie es halt immer so ist, das ist halt so eine Welle, die dann irgendwie anfängt loszuziehen. Also wenn es einmal gut funktioniert, dann machen das noch mehr Leute und es machen noch mehr Leute. Und dann kamen die 90er und dann kam das Internet und dann hat es natürlich auf einmal eine völlig neue Qualität angenommen, weil es halt Internetcafés gegeben hat. Und in Internetcafés haben sich die Menschen dann auch treffen können, vernetzen können. Und da konnte man dann natürlich mit Mails noch viel billiger, noch viel mehr Leute erreichen, als es damals mit Briefen und Faxen erstmal möglich war. Genau, und da entwickelt sich dann eben rund um diese Internetcafés in Nigeria und auch in anderen Ländern Westafrikas so eine Art Scam-Branche. Und die nennt man dann zum Beispiel die Yahoo-Yahoo-Boys oder die Nigeria-Connection eben.
Die Yahoo-Yahoo-Boys. Oh, wie cool. Okay, also auch schlimm, ja, okay. Aber ich liebe die Yahoo-Yahoo-Boys.
Was ich ganz interessant finde auch daran ist, dass dann am Ende tatsächlich der nigerianische Prinz zum erfolgreichsten Muster im Internet erstmal wurde. Das liegt auch eben daran, wie du gesagt hast, dass es in unseren Köpfen zusammenpasst. Ne? Also wir hatten die Französische Revolution, wir hatten das mit dem Öl und der nigerianische Prinz hat halt natürlich gepasst, weil die westliche Welt halt doch rassistischer ist, als wir es immer so hoffen. Ne? Also so diese Vorstellung von dem wilden, chaotischen, exotischen Land Nigeria, wo es noch Goldschätze gibt, da muss man nur zugreifen, um die abzustauben. Ist halt einfach so eine ganz alte Vorstellung, die ja noch aus dem Kolonialismus eigentlich stammt und die halt hier offensichtlich noch anschlussfähig ist. So. Und hinter dieser Vorstellung steckt halt einfach so ein ja, westliches Überlegenheitsgefühl. So, ja, da gibt es Schätze, da muss ich nur zugreifen und die Nigerier selbst, die sind nicht schlau genug so.
Ja, ich muss da mir da eigentlich sofort an die eigene Nase fassen, weil ich habe dann auch erschreckend wenig Ahnung von Nigeria und auch, also du könntest mir erzählen, dass es nigerianische Prinzen gibt und du könntest mir auch erzählen, dass es nigerianische Prinzen nicht gibt und beides würde ich dir glauben, weil ich keine Ahnung habe.
Ja, und die Nigerianer, die wissen das, ja. Dass du keine Ahnung hast. Also es gibt Interviews mit Menschen aus Westafrika, in denen sie sagen, sie hätten das Betrügen auch nicht so richtig als Verbrechen begriffen oder begreifen, sondern das ist eher so eine Art ja gerechte Strafe. Also zum einen eben, weil Westler ihnen so viel genommen haben, aber eben auch, weil sie so glauben, dass Afrikaner nicht schlau genug seien oder nicht fähig genug seien, um so einen Betrug durchzuführen und sich dann irgendwie ausgerechnet an einen in ihrer Not wenden. So.
Okay.
Das Interessante ist tatsächlich, es hat dann irgendwie in den vergangenen Jahren auch in Nigeria nochmal Unruhen gegeben. Und daraufhin kamen tatsächlich wieder so richtig vermehrt Mails von einem nigerianischen Oberbefehlshaber zum Beispiel und so. Und das ist was in allen Krisen passiert. Das ist auch in Syrien war es so. Aus der Ukraine schreiben gerade ab und an auch wieder Oberbefehlshaber oder Menschen, die Geld haben, in Anführungsstrichen und so. Also ja, da sollte man dann schon immer hellhörig werden, wenn es sozusagen auch noch an so eine politische Situation geknüpft ist.
Ja.
Es gibt noch eine andere Geschichte dazu und zwar, was eigentlich aus den Yahoo-Yahoo-Boys geworden ist, aus der Nigeria-Connection.
Oh.
Weil wie ist es denn heute in Nigeria? Wir wissen, dass es in den 90er Jahren und in den 2000ern da eben eine starke Gruppe gegeben hat. Sind heute da immer noch so viele Fake-Prinzen unterwegs? Was denkst du, Dennis?
Ich hätte jetzt gesagt, das ist so, also gibt es so eine Vintage-Firma, die immer noch die Prinzen-Scams macht.
Nur noch so ein paar.
Nur noch so ein paar, aber die sind so die Old Yahoo-Yahoo-Boys, so, die sind immer noch dabei und die machen das einfach immer noch oder so, ich weiß nicht.
Und Vorschussbetrug generell, also wie glaubst du, wie sieht so mit der Cyberkriminalität in Nigeria aus?
ich kann mir gut vorstellen, dass es da inzwischen so richtige Taskforces gibt, die da versuchen, richtig irgendwie hart durchzugreifen. Also das kann doch irgendwie nicht geil sein, wenn das Land international für irgendwie so einen Scam steht. Mhm, so. Das muss sich doch scheiße anfühlen. Das möchte man doch nicht.
Also das stimmt. Und es gibt eine Taskforce, aber die schaffen das nicht, damit aufzuräumen tatsächlich. Also Nigeria kämpft bis heute gegen seine Cyberkriminalität an. Im April 2024 haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so eine globale Karte der Cyberkriminalität erstellt und wo sie eben am höchsten ist. Und Nigeria ist von den 197 untersuchten Ländern auf Platz 5 gelandet. Also das ist schon echt recht weit oben. Dennis, hast du irgendeine Idee, welche Länder auf den Plätzen davor liegen?
Welche Länder davor liegen? Das eine, was mir vielleicht noch einfallen würde, wäre Kambodscha. Ist das da mit drauf? Ist das da irgendwo auch vorne mit dabei?
Also unter den Top 5 ist es nicht.
Nee? Okay.
Vorne sind Russland, die Ukraine, China und die USA.
Die USA?
Mhm. Und zwar liegt es daran, dass es eben eine Karte der Cyber-Criminality ist und da ja noch andere Sachen als Scam-Attacken drinnen sind. Also da geht es auch um Cyber-Attacken, da geht es um Datenklau und so weiter und so fort. Zwei dieser Länder sind ja auch im Krieg offiziell. Das macht natürlich was.
Ja, okay.
Macht natürlich, dass sie eine höhere Cyberkriminalität haben.
Ne, ich hätte ansonsten noch an Nordkorea vielleicht auch gedacht.
Nordkorea ist auch richtig weit oben, ja, tatsächlich. Ich meine, wir Deutschen haben uns jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Wir liegen auf Platz 18 der Liste, was von 197, finde ich, jetzt doch recht weit oben ist. Vor allem, wenn man halt mal darüber nachdenkt, was wir für ein wohlhabendes Land sind. Ne? Also wir haben jetzt halt einfach andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und in Nigeria ist einfach das durchschnittliche Einkommen wirklich weniger als ein Zehntel als in Deutschland. Also
krass.
Diese ganze nigerianische Prinzensache hat natürlich noch eine andere Seite. Und die will ich hier ganz am Schluss nochmal ganz kurz erzählen, weil es finde ich schon wichtig. Und zwar, dass Nigerianer und Nigerianerinnen deswegen natürlich diskriminiert werden.
Mhm.
Zum Beispiel hatten viele IT-Freelancer in Nigeria lange ernsthafte Probleme, Jobs aus dem Ausland anzunehmen. Und zwar, weil PayPal spezielle Regulierungen in Nigeria hatte, die es quasi unmöglich gemacht haben, dass man dort via PayPal bezahlt werden kann. Und das ist im internationalen Raum aber eine total übliche Art, wie halt Zahlungen abgewickelt werden.
Mhm.
Nigerianische Menschen eben gerade, die in der Tech-Branche arbeiten, haben da halt definitiv Probleme deswegen.
Das muss so frustrierend sein. Stell dir vor, du musst irgendwie eine Mail schreiben mit: Hallo, ich bin so und so, ich bin nigerianischer Systemadministrator. Ja. Und ich schreibe Ihnen, weil ich eine Business Opportunity habe, weil ich gerne für Ihr Unternehmen arbeiten will. So, ja,
sicherlich.
Natürlich. Der nigerianische IT-Administrator. Na klar.
Absolut.
Na klar. Und dem soll ich die Green Card geben. Mhm, natürlich. Ja, puff.
Ja, so der nigerianische Prinz-Scam, der ist halt einfach sprichwörtlich, aber auch die Nigeria Connection, das passt halt alles sehr gut zusammen. Und es verzerrt also das gesamte Bild auf Nigeria. Und dazu aber, wir haben es diese Folge gehört, sie haben weder Scams generell erfunden, noch haben sie den Vorschussbetrug erfunden. Es gab es in Europa halt einfach auch schon viel länger und war hier auch schon davor erfolgreich. Und es sind eben auch einfach nicht die Einzigen, die es machen. Also diese Betrugsbanden sind einfach ein globales Problem. Die sitzen auch in Rumänien, in Großbritannien, in Indien, in Brasilien und einfach überall. Aber Nigeria ist halt auch einfach ein sehr großes Land mit sehr vielen Bewohnern. Und deswegen ist es eventuell auch überproportional vertreten, so würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, oh, bitte, also dann irgendwie auch so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also dass man dann anfängt, diese Scams zu machen, um aus einer misslichen Lage rauszukommen, aber dann letztendlich auch diese missliche Lage irgendwo auch verstärkt letztendlich, weil dann der Ruf so einen krassen Schaden genommen hat. Aha.
Ja, also ich persönlich denke halt, man sollte da schon ein realistisches Bild auf Nigeria oder besser gesagt die nigerianische Scam-Branche haben, so. Aber man sollte halt immer reflektieren, dass man da nicht irgendwie diskriminierend vorgeht oder sowas, weil ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht einem Italiener keinen Job geben, nur weil es in seinem Land die Mafia gibt. Das ist halt Quatsch, so.
Ja, total. Ja, wow, ich hätte nicht gedacht, dass das so weit zurückgeht, also dass diese Art von Betrug so weit zurückgeht.
Ich liebe das, wenn was im Internet ist und man das noch eine ältere Geschichte dazu findet. Ich finde das so toll einfach,
ja.
Weil es halt irgendwie schon zeigt, so, wir Menschen sind Menschen. Also auch diese Love-Scams oder sowas, das ist ja auch eine Art von Vorschussbetrug eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Nur, dass der große Schatz, den man bekommt, theoretisch halt nicht materieller Art ist, sondern die große Liebe. Aber dann darfst du ihnen schon immer ein bisschen Geld überweisen im Vorhinein. Ne? Auf irgendeine Art und Weise ist es ein Vorschussbetrug. Und auch die sind natürlich so alt wie die Zeit selbst, Heiratsbetrug und so. Also, und das finde ich irgendwie so ganz interessant, dass halt ja die Dinge, die halt schon so alt sind im Internet, oft einfach nur auf einem neuen Level passieren und du halt sie viel schwieriger kennen kannst. So. The End. Und das war's auch mit unserer Folge Browser History über den vielleicht ältesten Trick im Internetbuche. Den nigerianischen Prinz-Scam.
Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefallen haben, dann abonniert uns zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen, die wir vorlesen, wenn ihr uns ein bisschen Geld überweist.
Browser History ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Podimo. Und alle Links zu den Zitaten dieser Folge findet ihr in den Shownotes.
Und wenn ihr Feedback, Themenwünsche, Kommentare habt, unsere E-Mail-Adresse ist hallo@browserhistory.de. Zum Team gehören Tatjana Tamiros, Christian Alt, Michael Bartlewski, Joje Fleischauer, Juliane Rinne, Tristan Lehmann, Maybrit Döge und Laura Schmidt. Wir sind Dennis Kogel
und Magdalena Puls. Und wir sagen Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.
Woohoo.